Wolfgang hat mich ja angefragt wegen der Bibelstunde und ich lese vor, was er mir geschrieben hat. In der letzten Bibelstunde konnte ich das Kapitel 16 abhandeln, also die Schalengerichte. Du könntest entweder direkt mit Kapitel 17 weitermachen oder das hätte ich zunächst gemacht, über den Zorn Gottes sprechen. Also das war eine Art Steilvorlage für mich. In Kapitel 16 ging es ja um die Schalen des Zorns, wo auch keine Aufforderung zur Buße mehr enthalten ist. Und ich glaube, es könnte wertvoll sein, das mal genauer anzuschauen, warum Gott zornig wird, worüber Gott zornig wurde im Alten Testament und eventuell auch, wo Jesus zornig wurde im Neuen Testament. Gottes Zorn steht nicht in Widerspruch zu Gottes Liebe. Und das ist eigentlich ein Predigtthema, nicht ganzes Seminar, könnte man da ein paar Tage oder Wochen lang füllen. Und auf jeden Fall mal wert, aufgegriffen zu werden. Warum ist Gott überhaupt zornig? Gott ist doch ein unendlicher Liebhaber. Ich wiederhole mich dafür einige. Als Bazzani hat mal berichtet, Vorbereitung für Pro Christ, und dann sagte, wir müssen die Leute warnen vor dem Gericht Gottes. Und da sprang sofort ein Pfarrer auf, das ist Sünde, Gott ist ein unendlicher Liebhaber. Also Gott kann nicht strafen, Gott kann nicht richten. Er liebt uns nur und er wird sozusagen alle irgendwie mal versöhnen in den Himmel bringen. Bei der Gelegenheit greife ich noch einen Nachtrag auf von das letzte Mal, wo ich hier gesprochen habe. Ich habe erwähnt, weil wir sieben Siegel und sieben Posaunen und sieben Schalen und so weiter, wie das Wort siebenfach, könnt ihr euch erinnern, in 3. Mose 26, wo Gott die Gerichte über Israel ankündigt. Erst den Segen, dann der Fluch, viel ausführlicher in der Wiederholung im 5. Buch Mose, im 28. Kapitel. Nochmals, das gewaltigste prophetische Kapitel der Bibel ist 5. Mose 28. Und da steht interessanterweise, und es hat dann später bei mir erst Klick gemacht, das Wort siebenmal. Siebenfältig, viermal. 3. Mose 26, Vers 18. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, siebenfältig um eure Sünden willen. So wie, das darf man gar nicht mehr sagen, heute ein Vater, der da androht, du, also wenn du dann nicht gehorchst, dann kommt aber das und das und das. Und in Vers 18, in Vers 21, Vers 24, in Vers 28. Ja, und dann kommt das, was Gott hier als Vorzeigemodell, Anschauungsunterricht an einem Volk postuliert, das Schauwunder Gottes. Ezekiel Kapitel 5, Vers 50, mache ich zur Warnung für alle Völker. Das kommt dann global. Und Gott sagt dann nach diesen großen Abschnitten in 5. Mose 28, aber all diese Flüche will ich dann auf die Völker legen. Wenn sie sich ähnlich verhalten wie du, wenn du mir nicht gehorchst. Und wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und Deutschland hat überhaupt keine Entschuldigung. Das hat ja seit 500 Jahren, war ja genau vor 500 Jahren, dass Luther beim Reichstag zu Worms vor dem Kaiser stand, das Wort Gottes in einer eingänglichen, in einer schönen Sprache. Ein unerhörtes Vorrecht, dass ein Volk den Ratschluss Gottes wissen darf, was eben jetzt immer mehr verdrängt wird. Und dann haben wir in gewisser Hinsicht auch viermal die sieben im Buch der Offenbarung. Sieben Siegelgerichte, dann sieben Posaunengerichte, dann heißt es, in Kapitel 10, Vers 4, ein siebenfacher Donner, da will er ja aufschreiben und dann heißt es, schreibe nicht und dann die sieben Schalen. Und noch ein weiterer Nachtrag, es haben ja keine zwei Bücher so viele Parallelen wie das erste Buch der Bibel und das letzte. Nicht, also, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, das erste Menschenpaar und dann das neue Menschenpaar, das Lamm und die Braut und alles, was beginnt, Genesis, Fluch, Tod und Rebellion, Sünde wird zu Ende gebracht, kein Schmerz, kein Leid, kein Tod und so weiter. Also ein paar Hinweise nur und vielleicht noch vom Buch der Offenbarung, Kapitel 12. Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, sagt er zu der Schlange. Und das reift dann aus in Offenbarung 12. Die Schlange hinter dem Weibe her und will das Kind verschlingen und so weiter. Also das ist ein Faszinum, wo es sich wirklich lohnt, immer wieder da nachzulesen. Und mit der Zeit entfaltet sich immer mehr. Und zwei Hinweise, und nur bis zu einem gewissen Grad, nicht dogmatisch, aber der zweite Schöpfungstag, 1. Mose Kapitel 1, Vers 6 und 7, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Es wurde dann Meer genannt. Und dann lesen wir in Offenbarung 16, Vers 3, der zweite Engel bei den Schalengerichten goss aus seine Schale ins Meer. Und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Der vierte Schöpfungstag, Kapitel 1, Vers 16 von 1. Mose. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und jetzt vierte Engel, Offenbarung 16, Vers 8, goss aus seine Schale über die Sonne, und es wurde der Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Also da haben wir so einen... Da haben wir eine Art Erwärmung globaler Natur angekündigt. Aber hier, Gott schuf eben die großen Lichter und hier vierte Siegel und der Engel gießt da die Sonnenschale in die Sonne. Ein Hinweis, die anderen gehen nicht so in dem Sinne unbedingt gleich einleuchtend jetzt die 6, 7 Tage und dann die 6, 7 Gerichte. Aber hier dieser Hinweis, also eine mögliche Parallele als Anregung, nicht als Dogmatik. Aber jetzt die Steilvorlage, die mir Wolfgang unaufgefordert vor die Füße gelegt hat. Warum ist Gott zornig? Und wir haben als frisch Bekehrte damals durch Operation Mobilisation, Abkürzung OM, OM heißt nicht ohne Mundschutz, sondern Operation Mobilisation, obwohl ich würde es ja gerne umnennen in ohne Mundschutz, sehr viel von den damals wirklich brillanten Apologeten, Francis Schäfer, haben wir Seminare gehabt, lernen dürfen. Und wir haben die Bücher verschlungen und so weiter. Und es war für viele ein Booster, ein Anstoß, weil es herrschte damals schon dieses Narrativ, also Glaube ist Gegenteil von Denken und da muss am besten einen Verstand beerdigen. Und dann merkten Leute, na, im Gegenteil, also das ist ja faszinierend, brillant, logisch im philosophischen Bereich, im ethischen Bereich. Und im naturwissenschaftlichen Bereich war damals Professor Rohrbach oder Professor Dr. Wilder Smith und andere. Und jetzt ist es Werner Gitt und so weiter. Die machen einem eigentlich den Glauben leicht, wenn man noch den Wunsch hat, vernünftig zu denken. Aber wir leben ja in einer postmodernen Zeit und Hannah Arendt sagte, das Kennzeichen der Postmoderne ist die Preisgabe der Vernunft. Und er sagte, das Universum ist ein Ausdruck der Eigenschaften Gottes, bis zu einem gewissen Grad, eine Extension. Man könnte übersetzen Ausdehnung, Ausstrahlung und so weiter. Seines Wesens, seines Charakters. Und erstens, wir leben in einem rationalen Universum. Deswegen wurden die Wissenschaften, und das haben dann sogar nicht wissenschaftliche Philosophen und Wissenschaftler festgestellt, es konnte sich die Wissenschaft eigentlich nur in den jüdisch-christlichen Rahmen wirklich entwickeln, weil es wurde hier gezeigt, hier ist Ordnung, hier sind Pläne, hier ist eine Intelligenz. Und es haben sich schon manche gefragt, wieso können wir die Wirklichkeit mit Formeln eigentlich so erfassen, beschreiben? Und Naturgesetzen, und das ist das Gegenteil von Zufall, ein Gesetz. Also es ist intelligent. Und was es da nicht für alles für Formeln gibt, von Lichtgeschwindigkeit und Lichtausbreitung und Gasgesetze und so weiter, das ist ein Faszinum und dann die Feinabstimmung des Universums, sodass Naturwissenschaftler oft viel, viel weniger Probleme haben mit der Bibel als die Philosophen und Theologen. Es gibt ja von Heinrich Heine den Spruch vor mehr als 100 Jahren, es sind in Deutschland die Theologen, die dem lieben Gott ein Ende machen. Und dann, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das habe ich damals gar nicht so geschnallt. Er sagt, we're living in a moral universum. Wir leben in einem moralischen Universum. Der Gott der Bibel ist eine Person, ist auch ein persönliches Universum in gewisser Hinsicht. Er ist Intelligenz, Logos, Information und er ist gerecht. Er hat moralische Eigenschaften. Wir leben in einem moralischen Universum. Das war für mich der entscheidende Punkt. Und was soll das heißen? Man beachtet die Parlamentsdebatten beziehungsweise jetzt Wahlveranstaltungen. Es wird ständig moralisiert. Vorwürfe, Zwischenrufe unter bestimmten Debatten, lieblos, rücksichtslos, ausländerfeindlich, islamophob, korrupt, verlogen, machtgierig, eitel, arrogant, selbstherrlich, Plagiat und so weiter. Selbst alles moralische Maßstäbe. Ja, woher kommen die? Die Atheisten und Humanisten fröhlich mit dabei. Moleküle, und sie glauben ja nur an das Sichtbare, die Materie, Moleküle haben keine moralischen Eigenschaften. Und das ist genau das, was Paulus sagt in Römer 2, darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, wer du richtest, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wie Francis Schäfer sagte, jeder, der ein richterliches Urteil fällt, ein Urteil fällt, sie sind böse, sie sind lieblos, sie sind eitel, setzt einen Maßstab. Und wer aber ist dann sozusagen der, der wirklich die Maßstäbe vorgibt? Und wie es ja da verschiedene Maßstäbe gibt. In manchen Kulturen ist es legitim und eine Ehre, Kinder, die sich von einer Religion oder Sippe lossagen, zu töten. Das ist dort Ehre. Und warum ist Plagiat unehrenhaft? Und Leute müssen ihre Doktorhüte, humoris causa, wieder abgeben. Und warum ist Ehebruch in unseren Tagen kein Problem mehr? Wieso war Homosexualität bis vor relativ kurzer Zeit noch strafbar und heute ist es scheinbar eine Tugend? Wieso ist Abtreibung heute auf einmal ein Menschenrecht? Wer setzt die Maßstäbe? Woher kommt das? Wovon leite ich das ab? Wer gibt die Normen vor? Ohne transzendente Maßstäbe wird der Mensch zur letzten Instanz und dann kann man nur noch sagen, da gnade uns Gott. Wenn der Mensch beginnt, über den Menschen zu herrschen und nicht eine höhere, immaterielle, transzendente Größe über sich weiß. Beste Beispiel Nordkorea. Der kam aus dem gläubigen Hintergrund. Der Kim Il-sung, der Gründer von Nordkorea, hat ja dann mit seiner Juche-Ideologie praktisch etliches vom Christentum übernommen. Und da muss man sich vor diesen Goldstatuen von ihm und seinem Sohn Kim Jong-il, Kim Il-sung und Kim Jong-il, muss sich verneigen. Und wer nicht, der hat eigentlich sein Leben verspielt. Und wir haben genügend schreckliche Beispiele, Stalinismus, Mao Zedong, Pol Pot. Der Mensch wird zur Norm, Und es wird nicht besser, sondern immer schlimmer und gipfelt dann in Offenbarung 13, dem großen Tier. Mit der totalen Kontrolle, auf die wir womöglich jetzt immer schneller zueilen. Und Francis Schäfer sagte noch etwas, was ich damals eher Mühe hatte, so zu akzeptieren. Er sagte, jeder Nichtchrist lebt in einem Universum, das eigentlich nicht existiert. Und das fand ich etwas steil. Und ist das nicht etwas überdeutlich? Denn, ja, Ende der 60er Jahre, da gab es noch keine Computerspiele. Und da hatte man den Eindruck, die Menschen leben soweit einigermaßen vernünftig und doch in gewissen Normen, die man akzeptieren kann. Aber inzwischen kann ich diese Aussage ja nur voll unterstreichen. Man lebt in seiner eigenen Schein-, Drogen- und Rauschwelt. In unseren Tagen sogar noch digital überhöht. Die Zahl der Jugendlichen, die in magischen Computerspielen hineingezogen werden, ist ständig am Steigen. Man schätzt in unseren Tagen, dass ca. 700.000 Jugendliche computergefährdet sind. Die Schätzungen gibt es auch noch, das große Dunkelfeld. Mitten in unseren Reihen ist das. Die reale Welt dient einigen nur noch dazu, die biologische Maschine am Laufen zu halten. Und tauchen dann wieder völlig Stunden, Tage lang in ihre virtuelle Welt der Computerspiele ab. Also da wird es ganz offensichtlich, sie leben in einer Scheinwelt, die für sie dann wichtiger wird als die tatsächliche Welt. Was man ja früher nicht für möglich halten konnte. Und es ist dann bald so wie in Hinduismus, da ist ja die sichtbare Welt Maya, Täuschung und entscheidend ist das Unsichtbare. Ist man noch mehr verfinstert, versucht man dann die Wirklichkeit nach seiner Scheinwelt umzuformen. Das geschieht vor unseren Augen. Ich erinnere an die Gender-Ideologie. Gegen alle Fakten, gegen alle Wissenschaft, gegen Jahrtausende altes Wissen und auf einmal landen wir in einem ideologischen Pseudo-Universum und das wird uns als Wirklichkeit ausgegeben und die Wirklichkeit als eben als eine Art Scheinwelt postuliert. Du kannst selber wählen. Und das ist jetzt Equality Act, ein Menschenrecht. Jemand, der sich jetzt in seiner sexuellen Identität anders sieht, das darf nicht mehr hinterfragt werden, sonst hast du ihn diskriminiert. Aber da haben wir gesagt, gut, I regard myself as vaccinated. Ich betrachte mich selbst als geimpft und wehe, du stellst das in Frage. Was ist doch wenigstens eine schöne Fluchttür für Impfmuffel. Also das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber spätestens am Sterbelager ist dann der Tanz der Illusionen zu Ende. Aber jetzt zurück zu dem moralischen Universum, wie es Francis Schäfer so eindrücklich darlegte. Und für ihn war ein Lieblingsvers deswegen Römer 1, Vers 18. Und da steht es, Gottes Zorn wird offenbart. An dem Vers 17 hat sich Luther bekehrt. Und Gott hat seine Gerechtigkeit offenbart. Und jetzt Vers 18, Gottes Zorn wird offenbart. Und ich erwähne hier am Rande, weil es eben heißt in Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben. Im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hat ihm Gott die Augen geöffnet, es sind nicht Werke, ich brauche nur dem Vertrauen, was ein anderer für mich getan hat. Und das Turmerlebnis hat dann den Lauf der Geschichte verändert. Und du brauchst eben einen Retter. Es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die daran glauben. Ja, was heißt das? Wozu brauche ich einen Retter? Also kurz vor der Corona-Epidemie oder Pandemie wenn man da jemanden hier in der verwöhnten westlichen Welt sagt, du brauchst einen Retter, wieso, alles in Ordnung, alles abgesichert, Grundrechte, alles bestens, wunderbare medizinische Versorgung und so weiter, Versicherung für alles. Und braucht keinen Erlöser, braucht keinen Retter. Und hier eben sagt deswegen Paulus, der Zorn Gottes wird offenbart. Du brauchst einen Retter, weil du bist unter dem Zorn Gottes. Der wird heute ausgeklammert. Wird offenbart vom Himmel über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Diesen Vers hat also Francis Schaeffer ganz besonders immer wieder im positiven Sinne strapaziert. Und wieso? Was heißt das? Hier stoßen wir auf den Zorn Gottes. Die Menschen halten einen Teil der Wahrheit bzw. der moralischen Wirklichkeit fest. Weil anders können sie auch nicht leben. Man denke jetzt wiederum an die Parlamentsdebatten. Es wird moralisiert. Ihr unterdrückt die Frauen, ihr seid lieblos, ihr beutet sie aus und so weiter. Alles moralische Aspekte. Aber wegen der Rebellion ihres Herzens folgen sie es nicht zu ihrem logischen Ende. Woher kommt das? Wo ist der absolute Bezugspunkt? Es ist genauso so, wenn einer aufsteht und sagt, ich sage jetzt, das ist ein Meter. Ne, sagt der Nächste, das ist ein Meter. Ne, das ist ein Meter. Versteht ihr? Dann man beruft sich zwar auf eine gewisse Größenordnung, aber ja nicht festlegen, weil das ist Einschränkung und Diskriminierung. Und dann landen wir im absoluten Chaos. Wenn man dann sagt, bitte bauen Sie mir da einen Schrank, ich sage jetzt irgendwas von 2,5 Meter Länge, und dann nimmt er seinen eigenen Maßstab. Wir sind ja frei. Auf moralischem Gebiet geht's ja so, ja? Naja, und dann bringt er dir da meinetwegen so einen Schrank, und ja, aber für mich ist das, und wehe, du stellst das in Frage, diskriminierst dich, das sind 2,5 Meter. Also wer setzt die Maßstäbe? Und man weiß, dass es anders nicht funktioniert in der sichtbaren Welt, aber im moralischen Aspekt, wegen der Rebellion und Verderbtheit des Herzens, lehnen sie einen absoluten Maßstab ab. Und wir machen unsere eigene. Und deswegen kommt das Gericht Gottes. Der gefallene Mensch redet sogar von Gendergerechtigkeit. Die Gottlosen brüsten sich heute sogar mit einer Hypermoral. Wenn ich nur an die zunehmenden schwulen Debatten denke, wir sind die Lieblosen. Wir sind die, eigentlich von denen man warnen muss. Sie sind die Toleranten und so freundlich und sie umarmen alles. Und hier sagt uns die Schrift, dass wegen dieser Einstellung sie keine Entschuldigung haben und deswegen wird sie Gott zur Verantwortung ziehen, indem er sie vor ihre eigenen Maßstäbe stellt. Und was wird dann offenbar? Dass sie buchstäblich Wasser gepredigt und Wein gesoffen haben. So ist der Mensch. So bin ich von Natur aus. Ich weiß, bevor ich gläubig wurde, ich habe von den anderen mehr verlangt als von mir selber. Und dann sagt ein gerechter Gott, angenommen, ich wäre eben vor 68 gestorben, ich habe mich 68 bekehrt, dann hätte Gott mir sagen müssen, das ist ja die größte Katastrophe, zu sterben, ohne mit Gott versöhnt zu sein. Wenn man das glaubt, eine Ewigkeit, und keine Hoffnung mehr und kein Zurück und keine Umkehr, das ist das Grauenhafteste. Das ist das Allerschlimmste, was auf einen Menschen zukommen kann. Unversöhnt vor einen heiligen Gott antreten zu müssen, dann hätte er mir gesagt, Alexander, ich hätte dich gerne retten wollen, habe auch alles dafür getan. Aber schau, diesen Maßstab hast du verlangt und da hast du gelebt. Du hast dich selbst verdammt. Und da sagt Paulus, wir wissen, dass Gottes Urteil ist gerecht über die, die solches tun. Und ich werde nie vergessen, wie Francis Schäfer sagte, das ist wunderbar, Gott ist gerecht. Stellt euch vor, wir denken auch nur an den Roland Freisler vom Volksgerichtshof, wie er da die Widerstandsleute gegen Hitler angeklagt hat und zur Schnecke gemacht hat und fertig gemacht hat und war ein Verbrecher durch und durch. Und jetzt stellt euch vor, jetzt würde hier ein gerechter Gott sagen, der Schwamm drüber und wir winken dich einfach durch. Da würde jeder sagen, also das geht doch nicht. Und wenn da womöglich jemand einen Dieben mit schwersten Strafen belegt und dann kommt man drauf, ja, der hat von seinem Bankkonto, von anderen, alle möglichen Millionen überwiesen. Und da kommen ja ständig solche Dinge ans Licht. Der Mensch ist eben korrupt. Und nochmal zu Francis Schäfer, wie er sagt, das ist wunderbar, denn Gott ist gerecht und das ist furchtbar, sagt er, oder schrecklich, denn der Mensch ist verloren. Und wie diese Spannung auflösen, hier ein heiliger Gott und hier ein Gott der Liebe, hier ein Gott voller Barmherzigkeit und Gnade. Und heilig heißt vollkommen gerecht, kann ich jetzt einfach ein Auge zudrücken, dann ist er nicht mehr vollkommen, dann bricht eigentlich das ganze Universum, das auf dieser moralischen Dimension beruht, auseinander. Das wäre schlimmer als eine Kernspaltung, was da an Energie frei würde. Und nun ist jedem klar, wenn es eine moralische Instanz gibt, dann gibt es auch Strafe. Ein Gesetz ohne Strafandrohung hat keine Wirkung. Also wir wiederholen das noch einmal. Wenn es eine moralische Instanz gibt, dann gibt es auch Strafe. Ein Gesetz ohne Strafandrohung hat keine Wirkung. Wenn zu schnelles Fahren nicht bestraft wird, kann man die Verkehrsschilder gleich entfernen. Also es gibt ganz gehorsame Typen, die halten sich daran, ich gehöre nicht dazu. Ich bekenne es hier. Reumütig. Ne, reumütig ist auch schon geheuchelt. Und ich war kein Freund der Lüge. Ich kann auch sagen, ich habe nicht gestohlen, aber irgendwie war die Hemmschwelle doch niedriger. Und wenn sich irgendwie eine Möglichkeit ergab, kann man erinnern, als Kind da beim Zuckerbäcker da mal was mitgenommen zu haben. Als Christ weiß ich, das ist alles registriert. Es ist ja ohne Frage so, jeder Triebtäter, jeder Kinderschänder, wenn er wüsste, es ist alles aufgezeichnet, würde ja nie rangehen. Ich werde das nicht vergessen, da war mal so ein Videoclip eingestreut, ist Jahre her, und das war so eine Rallyefahrt mit Motorrad und da sah man, wie sich einer dort so herrichtete und noch so alles dann so weit da ausgerichtet hat und dann hat er sich so hingelegt, als wäre er verunglückt. Es lag also da, schweres Opfer und so weiter, Blaulicht und so weiter, arme Gestürzte. Ja, der hätte doch das nie gemacht, wenn er gewusst hätte, dass seine Überwachungskamera alles aufzeichnet. Oder? Und das ist die Illusion des Humanismus, wir sind gut und die Gesetze, das sind ja die 68er, die drücken uns, unterdrücken uns, repressionsfreie Erziehung, dann kommt das Gute zum Vorschein. Und Tatsache ist, wenn der Mensch nicht weiß, dass er einer höheren Instanz Rechenschaft ablegen muss, entartet er. Mich eingeschlossen. Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut berühmte Spruch von Lord Acton. Und deswegen musste Gott auch seine größten Werkzeuge in Ketten führen, weil jeder Mensch dafür anfällig ist. Und es haben Weltmenschen gesagt, Macht ist eine Droge, der kein Mensch widerstehen kann. Und das sehen wir ja in der ganzen Entwicklung, was sich da abspielt. Also wenn es eine moralische Instanz gibt, dann gibt es auch Strafe. Für die dazugekommen sind, es hat Wolfgang Schmidt gesagt, man könnte weitergehen mit Offenbarung 17, er hat Offenbarung 16 abgeschlossen, oder aber auch als Möglichkeit wegen der Zornesschalen, woher kommt der Zorn Gottes, warum ist Gott zornig, womöglich das einmal zu thematisieren. Also, wenn es eine moralische Instanz gibt, dann muss auch Strafe vorhanden sein. Und das wissen sogar manche Weltmenschen besser. Von Goethe gibt es den Spruch, ein Richter, der nicht strafen kann, gesellt sich letztlich zum Verbrecher. Und da könnte man schon manchmal die Faust in der Tasche ballen. Das sind unsere ausländischen Mitbürger, machen Gruppenvergewaltigungen mit Teenagern und werden dann auf Bewährung wieder freigesetzt. Und ich habe das andere Zitat nicht mehr gefunden, aber es sagt ja ein andermal, eine Missa nicht zu bestrafen, heißt, ist eine Aufforderung, sie zu wiederholen. Ein Verbrechen nicht zu bestrafen, ist eine Aufforderung, es zu wiederholen. Und im Prediger Kapitel 8, Vers 11 steht ein bemerkenswerter Satz, weil das Urteil über böses Tun nicht zugleich ergeht, wird das Herz des Menschen voll Begierde, Böses zu tun. Prediger 8, Vers 11. Aber es ist tatsächlich so, wenn du jetzt jemanden umbringst, kommt kein Blitz vom Himmel. Manche sind so erzogen, dass sie denken, noch früher war das so, frommes Elternhaus. Also Gott sieht alles und lauert eigentlich mehr oder weniger mit einem großen Stock auf dich. Und dann brechen sie aus und dann passiert auf einmal nichts. Und dann schmeißen sie oft alles über Bord. Dass Gott mit Geduld die Dinge noch trägt, das steht auf einem anderen Blatt. Das sehen wir dann gerade dann auch in Offenbarung 17. Ein Beispiel, weil zum Beispiel der armenische Völkermord nicht öffentlich geahndet wurde, deswegen hatte Hitler keine Skrupel, den Holocaust zu initiieren. Er hat sich darauf berufen. Wer redet heute von dem Genozid an den Armeniern, damals eben in den 30er Jahren, und so ähnlich wird es sein jetzt mit diesem Endlösungsprogramm. Wird dann jeder vergessen haben. Weil wir selber auch moralische Geschöpfe sind, würde es praktisch jeder als ungerecht empfinden, wenn Gott zum Beispiel Hitler nicht richtete oder wenn man Triebtäter einfach laufen ließe. Das empfindet jeder Mensch. Es gibt das sogenannte Gewissen. Und wir haben diese Maßstäbe, wie Paulus sagt in Römer 2, Vers 16, ihr Gewissen ist ihnen bezeugt, in unser Herz geschrieben. Wir haben diese Maßstäbe. Und da haben Untersuchungen gezeigt, Römer 2, Vers 12, wie das eigentlich für alle Völker gilt. Verschieden stark ausgeprägt, aber es gibt gewisse Grundsätze, wissen Sie alle, das ist falsch. Und so stellt die Bibel den vor, der ein absolut gerechtes, unparteiisches, rechtes und vollkommenes Gericht sprechen wird. In 1. Mose 18, da fragt Abraham den Herrn, dieser berühmte Abschnitt, wo er Fürbitte tut für Sodom und Gomorra, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Und letztlich wird auch Jesus sogar von seinen Gegnern so beurteilt. Und da lesen wir in Matthäus 22, wo sie ihn da herausfordern und eine Falle stellen wollen, die Anhänger des Herodes, da sprechen sie, Matthäus 22, Vers 16, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Und damit haben sie unwissentlich gesagt, du bist Gott, denn das sind die Eigenschaften Gottes. Nur einer kann gerecht, ohne Ansehen der Person, richtig unparteiisch urteilen. Und da heißt es, der Herr merkt ihre Bosheit und sagte, zeigt mir eine Steuermünze. Und das zeigt auch die vier Eigenschaften des Gerichtes Gottes. Wenn die Bibel vom Gericht redet in einer größeren Perspektive, dann hat sie vier Eigenschaften. Das lesen wir im Römerbrief, das lesen wir im Johannesevangelium, das lesen wir im Buch der Offenbarung. Erstens Römer 2, Vers 2, das Gericht Gottes ist gerecht. Zweitens, das Gericht Gottes ist nach den Werken. Das sehen wir dann gerade im Buch der Offenbarung, standen vor ihm und die Bücher wurden aufgeschlagen und wurden gerichtet nach den Werken. Römer 2, Vers 6. Also das Gericht Gottes ist gerecht. Er wird jeden geben nach seinen Werken. Ewiges Leben oder ewiges Gericht. Den Juden zuerst, aber auch den Nichtjuden, den Griechen. Drittens, das Gericht Gottes ist ohne Ansehen der Person. Römer 2, Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und viertens, das Gericht Gottes ist durch Jesus Christus. Vers 16, der Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird, durch Jesus Christus, wie es mein Evangelium bezeugt. Wie vorher Römer 1, noch Evangelium Gottes und jetzt mein Evangelium. Also das Gericht Gottes ist gerecht, das Gericht Gottes ist nach den Werken, das Gericht Gottes ist ohne Ansehen der Person, das Gericht Gottes ist durch Jesus Christus. Das durchzieht das Neue Testament von Römerbrief im Johannesevangelium und dann besonders auch im Buch der Offenbarung. Und dieses gerechte Gericht wird auch im Buch der Offenbarung besonders bejubelt. Und das ist jetzt interessant, hoffentlich nicht so sehr schockierend. Wie oft gibt es das Wort Halleluja im Neuen Testament? Es gibt ja gewisse Kreise, da hört man ja alle 10 Sekunden Halleluja und so weiter. Also, was, wer wagt es? Rittersmann oder Knapp? Nee, Knappersmann? Nee, so. Und wie viel, wer gibt? Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, wer wagt es?
Eine einstellige Zahl.
Einstellig.
Fünfmal.
Sehr gut, viermal. Und alle in Offenbarung 19, die ersten 6 Verse. Sonst gibt es das Wort Halleluja nie im Neuen Testament. Und zweimal, Vers 1 und 3, bezieht sich das auf das gerechte Gericht Gottes. Das Halleluja. Schau, und danach hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel, Offenbarung 19, Vers 1, die sprachen, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Also das ist wirklich ein Grund zu jubeln, positiv, wenn ich das so sagen darf. Und jetzt Vers 2, warum denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat. Wegen der gerechten Gerichte Gottes, Halleluja. Und dann noch in Vers 3 und zum zweiten Mal Halleluja und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Also das erste Halleluja, denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte. Vers 2, dass er die große Hure verurteilt hat. Und dann... Und sie sprachen zum anderen Mal Halleluja und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 Gestalten fielen nieder und beteten Gott an und sprachen Halleluja. Und dann das vierte Mal, das war das dritte Mal, vierte Mal Halleluja, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das war's. Von 4 Halleluja, also der größte Lobpreis, kann man schon sagen, zweimal wegen der gerechten Gerichte Gottes. Gott wird durch sein gerechtes Gericht über die Gottlosen genauso verherrlicht, wie durch die Anbetung der Geretteten in den Reichtum seiner Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Geduld. Das sind diese eigentlich konträren Grundzahlen Gottes. Gerechtigkeit und Gericht ist seines Thrones Schütze. Gnade und Barmherzigkeit geht vor ihm bevor, sagt uns der Psalmist. Und jetzt abschließend, es gibt 5 Arten von Gerichten, die wir in der Bibel finden. Also wenn das interessiert und eine E-Mail-Adresse hat, kostet er heute nur einen Mausklick. Es gibt erstens den ewigen Zorn. Es hat mal John MacArthur darüber gesprochen. Ich bekenne gleich, wo ich abgeschrieben habe. Plagiat. Der ewige Zorn. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes wörtlich nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Bleibt. Wir sind von Natur aus unter dem Zorn. Das Wort ewiger Zorn habe ich so nicht gefunden, aber es wird dann indirekt gesagt, wenn es dann heißt, dass eben der Rauch ihrer Gerichte steigt auch von Ewigkeit in die Ewigkeit, denn zum Leidwesen der Allversöhner wird der Plural gebraucht, von Ewigkeiten in die Ewigkeit, denn das ist dieses Wort ewig in unserem Sinne. Sonst heißt ewig in der Bibel für diesen Heilsabschnitt, wenn es heißt, von Aaron die aaronische Priesterschaft eine ewige Ordnung oder die Beschneidung eine ewige Ordnung, das bezieht sich auf das Zeitalter des Gesetzes und nicht jetzt auf unsere Zeit. Aber wenn es heißt, von den Ewigkeiten Aionaston, Aionon, dann ist es ewig in unserem Sinn. Dann zweitens, eschatologisches Gericht bei seinem zweiten Kommen. Also Eschatologie ist die Endzeit, das Kommen Jesu, er wird kommen zu richten die Lebendigen und die Toten. Ein Vers hier, 1. Thessalonicher 1, 10, da sagt Paulus, ihr habt euch abgewandt und wartet nur noch auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Eschatologische Gericht. Der kommende Zorn. Das ist dann im Buch der Offenbarung entfaltet. Und dann ein kataklysmisches Gericht. Was heißt das jetzt? Dass Gott manchmal durch Naturkatastrophen oder Gerichte eingreift, zum Beispiel Pompeji, das unterging, und das ist der einzige Ort, wo man den Namen Sodom und Gomorra außerhalb der Bibel findet. Da hat man ausgegraben, ihr wisst, es ging 79 nach Christus unter, Sodom et Gomorra, stand man da in Stein eingeritzt. Und dann, was der Herr gerufen hat über die Städte am See Genezareth, die meisten seiner Wunder gesehen haben. Und du, wehe dir Korazim, wehe dir Bethsaida, denn wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, sie hätten längst Buße getan in Sack und Asche. Und du, Kapernaum, wirst in den Himmel gehoben, die Stadt der meisten Wunder Jesu, seine Stadt genannt, Matthäus 9, Vers 1. Du wirst in die Hölle gestoßen, denn wären solche Taten zu Sodom geschehen, sie hätten schon längst Buße getan in Sack und Asche. Aber ich sage euch, es wird den Leuten von Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Es gibt eine Abstufung in der Herrlichkeit, es gibt eine Abstufung in der Verdammnis. Was ja auch gerecht ist. Also das kataklysmische Gericht, Kataklysmus heißt einfach eine Art Sintflut, eine Umsturz, eine Umwälzung. Und punktuell, nicht global. Und dann das bekannte Gesetz von Sehen und Ernten, Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Wer auf das Fleisch sät, wird aus dem Fleisch das Verderben ernten. Das Gesetz von Sehen und Ernten. Und auch das durchbricht die Gnade, aber ich weiß von Leuten, die waren dick in der Drogen- und Rauschgiftszene, haben sich bekehrt, Gott hat ihnen neues Leben geschenkt, aber die haben dann sehr oft den frühen Tod, die biologische Maschine haben sie so ruiniert, dass sie dann schon mit 50 oder später am Ende sind. Aber erlöst für die Ewigkeit. Und dann, das hat er besonders ausführlich gerade im Zusammenhang mit Römer 1 dargelegt, John MacArthur, das Gericht des Dahingegebenwerdens. Und das ist ja jetzt sehr aktuell. Die bekanntesten Stellen sind Römer 1, dreimal steht da, darum hat sie Gott dahingegeben. Vers 24, Vers 26, Vers 28. Dass Gott sich einfach zurückzieht, uns praktisch den Rücken zuwendet und nicht mehr sein Angesicht. Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will ihnen meinen Rücken zuwenden und nicht mein Angesicht am Tage meines Zorns. Sie werden mich suchen, aber nicht mehr finden. Das haben wir ja in Jesus persönlich, prophetisch, typologisch, in Johannes 8. Ehe denn Abraham ward, bin ich, sagt der Herr. Was, du bist noch 50 Jahre, bist Abraham gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch nochmal, Johannes schildert Jesus als Gott, haben wir diese Ich-Bin-Worte, griechisch Ego, Imi. Ehe denn Abraham ward, bin ich. Und dann heben sie Steine auf und wollen auf ihn werfen. Und dann heißt es aber Jesus verbarg sich vor ihnen und ging aus dem Tempel hinweg. Oder? Nee, Moment. Ich merke, die Artillerieverkalkung fordert ihren Tribut. Nämlich interessant, da steht, er verbarg sich vor ihnen. Was Gott im Alten Testament immer wieder gesagt hat, wenn sie ihn nicht haben wollen, gerade in 3. Mose 26, gerade in 5. Mose 28, und da heißt es dann in Ende von Kapitel 8, ehe denn Abraham bin ich, sie um Steine auf, dass sie auf ihn wirfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Die Gegenwart Gottes war vorher die Stiftshütte, das Zelt der Versammlung, später dann der Tempel Salomos und dann der Tempel des Herodes. Jetzt verlässt die Herrlichkeit des Herrn das Tempel. Und dann ist einer am Wegesrand, ein Blindgeborener, ein Bild für die Nationen, der hat kein Licht von Natur aus, keine Offenbarung. Und weil Israel die Herrlichkeit des Herrn verwirft, geht das Evangelium zu denen, die ohne Offenbarung Gottes waren, die Nationen und die Heiden, und die haben es dann angenommen. Das ist hier prophetisch, typologisch gezeigt. Und also, dass er sich zurückzieht und dahingegeben. Das sind so aktuelle Stellen, ich denke, wir kennen die, die lese ich jetzt nicht vor. Also man kann wirklich die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahrzehnte, auf die eine Seite legen und Römer 1 ab Vers 20 vorlesen, was damals vor 2000 Jahren geschrieben wurde und was sich vor unseren Augen entfaltet hat, in schändliche Lüste. Und den natürlichen Umgang verwandelt in den unnatürlichen. Mann mit Mann Schande getrieben. Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein muss, an sich selbst empfangen. Und. Jetzt, das darf man bei uns noch vorlesen, aber man sollte es am besten nicht kommentieren. Als diese Antidiskriminierungsgesetze kamen, hat jemand da gefragt, eine EU-Beauftragte, heißt das, dass ich das hier nicht mehr glauben darf? Ja, sie dürfen es schon für sich glauben, aber sie dürfen es nicht weiter sagen. Also das darf man bei uns doch am besten nicht kommentieren. Also ihr könnt mich da auch ins Internet stellen, also ich werde deswegen jetzt noch nicht verhaftet. Aber es ist abzusehen, dass das kommen kann. Das, so ging es ja dieser finnischen Abgeordneten. Die hat nur Bibelverse, die gläubige Frau, ins Internet gestellt, Römerbrief, und hat gesagt, die lutherische Kirche soll nicht eben Segnung und Ehe für alle, für die Homosexuellen akzeptieren. Und jetzt hat man verhaftet, Hausdurchsuchung, und jetzt läuft der Prozess und kann ihr 6 Jahre Gericht drohen, also Gefängnis. Einer schwedischen ehemaligen Abgeordneten. Finnisch. Ah, finnischen, vielen Dank. Bitte? Ja, da gibt es einige Fälle. Von Finnland wüsste ich jetzt nur von dieser, und den finnischen Namen kann man sich nicht mehr merken, wenn man die 75 überschritten hat. Und eine andere Stelle von den Dahingegebenseien ist Apostelgeschichte 7, die Verteidigungsrede des Stephanus, die Verse 41 und 42. Sie machten sich zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände, aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie dem Herr des Himmels dienten. Und dann noch eine Stelle, das ist interessant, die, glaube ich, kaum bekannt ist, und der John MacArthur erwähnte, Hosea 4, Vers 17, Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass es hinfahren. Also,
du hast jetzt Apostelgeschichte 7 erwähnt.
Vers 41 und 42. Wir wiederholen es. Und sie machten sich der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie dem Herr des Himmels dienten. Naja, und Astrologie. Und noch eine andere Stelle ist Psalm 81, Vers 12 und 13. Es ist ein gewaltiger Psalm. Da redet Gott ähnlich wie bei den Propheten in erster Person, was ja bei den Psalmen die Ausnahme ist. Und dann klagt Gott, aber mein Volk gehorcht nicht meiner Stimme, Israel will mich nicht. So habe ich sie dahingegeben in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. Das sind wir heute. Wir wandeln nach eigenem Rat. Gott sagt, es gibt Mann und Frau. Nein, nein, wir sind viel schlauer, wir sind viel pluralistischer, wir sind viel vielfältiger, ihr seid einfältig, wir sind vielfältig und. Können wir ein Beispiel für Beispiel anführen in dieser Zeit? Und liebe Freunde, es fiel mir gerade noch ein, und mit ein Gericht Gottes und in der Hingabe ist, dass Gott eben sozusagen noch diesen Sturz irgendwie beschleunigt und dann kräftige Irrtümer schickt, damit die Menschen eben durch ihre Rebellion von Gott dahingegeben praktisch noch massiver da hineingeraten. So wie der Pharao, und er verstockte sein Herz und dann verstockte Gott sein Herz. Das ging dann praktisch so Hand in Hand. Und das ist ja das Buch von Martin und Elke Kamphaus. Ich nehme an, das kennen hier einige schon, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Und da gehen sie besonders auf 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 11 ein, wo es heißt, darum sendet ihnen Gott eine Energia Planes, eine Energie, eine Kraft, eine kraftvolle Wirkung der Verführung, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hatten, sondern hatten Lust an der Ungerechtigkeit. Und dann spürt ihr oft so einen Energieschub, so ein Zittern, eine Vibration, eine Kraft und so weiter. Und jetzt mache ich sogar noch Schleichwerbung für dieses Buch. Das hat mir Bühne besonders aufs Herz gelegt, Doreen Virtue von der Engelkönigin zur Königstochter. Das war eine Ikone der esoterischen Bewegung in Amerika, eigentlich ihre bekannteste Persönlichkeit. Und Hunderttausende, Millionen CDs verkauft, Seminare, Bücher, Vorträge, und die Frau bekehrt sich mit 58 und räumt radikal auf. Also unwahrscheinlich beispielhaft, schont sich nicht, entschuldigt sich, zeigt, welche Tricks sie hatte bei den Versammlungen, wenn sie mal sagt, ich habe hier eine Eingebung, sie musste manchmal zu überbrücken, und sagt, hier sind Leute mit Halsschmerzen, Nackenschmerzen, sagte, die Erfahrung zeigt bei einer Versammlung von ein paar hundert, und sie hatte tausende Leute, kannst auf jeden Fall sagen, hier sind Leute mit Nackenschmerzen. Stimmt immer. Ob du prophetisch begabt bist oder nicht. Stimmt immer. Und dann sagte sie auch zu überbrücken, ich weiß, hier ist jemand überlegt, ob er ein Buch schreiben soll. Das hat sie nur gesagt, um eine Situation zu überbrücken. Und dann hat ihr jemand geschrieben, das hat sie ihn bewegt, sein Buch zu schreiben. Und das wurde dann zu einem großen Leidwesen. Und sie entschuldigt sich in diesem Buch und verheimlicht es nicht und bringt es ans Licht. Bewirkt, dass er dann erfolgreiche Bestseller für die New Age-Bewegung, für die Esoterik geschrieben hat. Und was besonders erschütternd ist, wie sie schildert, wie sie Eingebungen bekommt. Und liebe Freunde, das liest sich so wie unsere Versammlungen heute, wo man sich zusammenfindet, die Augen schließt und jetzt auf ein Reden Gottes sich innerlich ausrichtet. Und er sagte, wir saßen zusammen, wir beteten, wir schlossen die Augen, wir beteten zu Gott und dann kamen wir Bilder, bekamen wir Eingebungen, manchmal wie ein Film, und es stimmte alles. Und sie sagte, meine Eingebungen, meine Prophetien, die waren hilfreich, die waren erbauend, die waren stärkend. Sie war Beraterin für Frauen mit Magersucht, die haben denen geholfen, die haben sie aufgebaut. Und wenn es um zukünftige Dinge ging, haben die sich immer pünktlich genau erfüllt. Schildert sie als Esoterikerin und sagt, es war ein Engel der Verführung. Also das ist schon bewegend, dumm ist nur, aber sage ich am besten nachher. Jetzt schließen wir ab. Er hat ja noch, Wolfgang Schmidt, mir die Frage gestellt, und die Frage stelle ich jetzt an euch. Wo Jesus womöglich auch zornig wurde im Neuen Testament. Womöglich dachte er an der Offenbarung. Aber wo haben wir womöglich das erwähnt in den Evangelien? Kennt ihr eine Stelle, wo Jesus, wo es heißt, dass er zornig war?
Beim Tempel. Der Tempelreinigung.
Ja, das kann man von der Körpersprache ablesen, aber es steht nicht ausdrücklich da. Es gibt eine Stelle, Katrin?
Er war zornig beim Tod vom Lazarus.
Nein, er ergrimmte sein Geist und da steht also Paroxyr und er weinte. Aber
wie lange soll ich euch noch einen Wagen nehmen? Das auch nicht. Das sagt er da auch mal.
Oh, ihr verkehrtes Geschlecht, ja, wo er diesen epileptischen Knaben heilt. Wie lange muss ich euch ertragen?
Das ist auch kein Zorn,
nee. Nee, da ist es mehr ein Bedauern, ja, über die Verstocktheit ihres Herzens. Aber damit haben wir einen Zusammenhang. Schlagt auf, die einzige Stelle im Neuen Testament, Markus 3, Vers 5, wo er den Mann mit den Gelähmten heilt. Und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, man soll am Sabbat nicht heilen. Und da heißt es, und wegen der Aufnahme lese ich es selber vor. Was interessant, da stehen zwei Begriffe. Also es ist nur diese Stelle, wo es wörtlich so steht. Und er sprach zu ihnen, also der Mann mit der verdorrten Hand ist da, der wird geheilt. Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen stille. Und er sah sie umher an mit Zorn und ward betrübt über ihr verstocktes Herz. Also wir haben jede Menge Verse des Erbarmens Gottes. Es jammerte ihn das Volk. Er weinte am Grab des Lazarus. Wir haben nicht vergessen, wie Francis Schäfer sagte, der Gott der Bibel will nicht den Tod. Wir sind nicht Hinduisten, dass Gott alles ist und dann ist Gott die Krankheit und Gott ist die Gesundheit und Gott ist überall und Gott ist in Lepra genauso wie in strahlender Haut. Nein, er weint am Grab des Lazarus, ist ja einmalig, er will nicht den Tod. Und aber hier steht einmal gegen all die anderen Stellen von seiner Barmherzigkeit, Gnade, Anteilnahme und so weiter, er war zornig. Und da saß er ringsam mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz. Und hier ist beides eigentlich, betrübt und zornig. Und er ist traurig, heißt er eigentlich, über ihre Sünde, über ihre Verstocktheit, über ihre religiöse Borniertheit. Er kam, um uns zu erlösen. Aber er kann über Verstocktheit zornig sein, und das kommt besonders im Buch der Offenbarung zum Ausdruck. Das zweite Kommen redet dann vom Zorn des Lammes. Das steht dann im Buch der Offenbarung. Und das werden wir dann bei den weiteren Abschnitten in der Apokalypse sehen. Hier aber wollen wir uns der Gnade rühmen, wie es uns das Neue Testament lehrt. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Herr Jesus, wenn wir das aufwiegen, das Verhältnis von in den Evangelien von Gnade, Barmherzigkeit, Anteilnahme und Zorn und Gericht, einmal gegen viel, viel mehr. Hab Dank, dass du die Barmherzigkeit, die Gnade in Person bist. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Herr, wir leben in einer Zeit, wo durch diese ganzen Maßnahmen viele verzweifeln, die Psychiater überlaufen sind und nur noch die allerschwersten Fälle nehmen können, wo Leute hochgradig suizidgefährdet sind. Oh Herr, gib, dass dieser Ruf vernommen wird, gerade bei denen, die womöglich die